Deutschlandfunk. Der Tag.
Meine Damen und Herren, es ist 11:05.
Das war RKI-Chef Lothar Wieler vor einer Woche. Heute hat Jens Spahn die Corona-Zeitansage übernommen.
Es ist 11:50.
Na, dementsprechend dürfte die Uhr nächste Woche wohl bei 11:45 stehen. Die Lage ist dramatisch. Und man hat den Eindruck, als glaube schon jetzt keiner so richtig dran, als würde das, worauf sich Bund und Länder gestern geeinigt haben, noch reichen. Anfang Dezember soll das neue Infektionsschutzgesetz ja wieder evaluiert werden. Und die Frage, ob früher oder später doch noch ein Lockdown kommt, ob der nicht möglicherweise sogar unausweichlich ist, die hat Jasper Barenberg ja gestern hier schon im Podcast mit unserem Wissenschaftsredakteur Volkert Wildermuth besprochen. In Österreich übrigens, wo die Zeiger mindestens schon auf 12:30 stehen, hat man sich heute für die absolute Notbremse entschlossen. Lockdown für alle, auch für die Geimpften, ab Montag und...
Wir haben da uns heute, beziehungsweise gestern, zu einem sehr schwierigen Beschluss durchgerungen. Zum Beschluss, dass wir sehr rasch jetzt eine bundesweite Impfpflicht in die Wege leiten. Diese soll bereits ab 1. Februar nächsten Jahres, 2022, gelten.
Also eine Impfpflicht in Österreich, während man es in Deutschland noch mit Appellen versucht, noch Kanzlerin Angela Merkel gestern Abend.
Wir wissen, und das ist bedauerlich, wir könnten besser dastehen, wenn die Impflücke nicht so groß wäre. Und deshalb werden viele Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden müssen, nicht notwendig gewesen, wenn wir mehr geimpfte Menschen hätten. Und es ist nie zu spät, sich impfen zu lassen. Auch jetzt kann man noch mit einer Erstimpfung einen guten Beitrag für sich und für die Gemeinschaft leisten.
Tja, und da stellt sich die Frage aller Fragen, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Wie konnte die Impfkampagne in Deutschland so schief laufen? Das arbeiten wir gleich auf. Außerdem schauen wir auf ein Sportgroßereignis, das seit mittlerweile 11 Jahren kontrovers diskutiert wird. Wie kein anderes. Die Fußball-WM in Katar. In genau einem Jahr geht sie dann mal los. Was hat sich seitdem getan in dem Land? Auch das ein Thema in der Tag an diesem Freitag, dem 19.11.2021. Ich bin Philipp May. Hi. Andreas Bovenschulte, SPD-Bürgermeister von Bremen, hat eigentlich ja gut reden, wenn überall in Deutschland so viel geimpft worden wäre wie in seinem Mini-Stadtstaat. Die Impfquote liegt bei rund 80%. Doppelt Geimpfter, dann würden wir jetzt wohl nicht in dem Schlamassel stecken, in dem wir stecken. Aber natürlich muss auch er einräumen, dass auch er von der Heftigkeit der vierten Welle überrascht worden ist. Schuld bei der Politik sieht er aber trotzdem nur bedingt, trotz der eigentlich frühzeitigen Warnungen von Experten. Heute früh bei uns im Deutschlandfunk.
Fachleute warnen seit Monaten und trotzdem hat die STIKO, das sind ja auch Fachleute, die ständige Impfkommission, lange Zeit gesagt, wir brauchen nur eine Boosterimpfung für die über 70-Jährigen. Und sie haben sich erst nach langen Diskussionen dazu durchgerungen zu sagen, es müssen alle ab 18 oder es sollen alle ab 18 geboostert werden. Also die Wissenschaft ist ihren Einschätzungen da genauso uneindeutig und häufig auf dem Holzweg, wie die Politik das auch ist.
Und das fand ich interessant, die Uneinheitlichkeit der Impfempfehlung, der ständigen Impfkommission auf der einen und der Politik auf der anderen Seite. Die war ja schon beträchtlich während der Pandemie, aber so deutliche Kritik an der STIKO aus dem Mund eines Spitzenpolitikers habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört. Fakt ist, wir haben zu viele Ungeimpfte und hängen auch bei den Booster-Impfungen hinterher. Und man fragt sich, wie konnte das passieren? Und deswegen ist Martin Meyer aus unserer Wissenschaftsredaktion jetzt in der Leitung. Hallo Martin.
Hallo, grüß dich.
Also Martin, du hast es auch gerade gehört. Mhm. Fangen wir doch einfach mal mit der STIKO an. War die auf dem Holzweg, wie Andreas Bovenschulte es gerade gesagt hat?
Also mich treibt es wirklich auf die Akazien, wenn Politiker jetzt immer noch in der vierten Welle solche Spielchen veranstalten. Man könnte ja dem Bremer Bürgermeister, regierenden Bürgermeister vielleicht mal fragen, ob er dem Gesundheitsminister zugehört hat, der ja seit Monaten sagt, bitte alle boostern. Dafür ist dieser Impfstoff ja auch zugelassen. Und jetzt spielen wir so ein Spiel, entweder ist keiner zuständig oder der andere schuld. Also das macht mich wütend. Am Anfang hat mich das ratlos gemacht, inzwischen macht es mich wütend. Danke, dass ich das sagen konnte und jetzt versuche ich deine Frage Frage sachlich zu beantworten. Was bei der STIKO, glaube ich, ein Punkt ist, die guckt sich ja an, für wen ist aus wissenschaftlicher Sicht eine Boosterimpfung sinnvoll. Und da können wir sagen, am wichtigsten ist sie eben für die Älteren. Warum? Das liegt daran, die sind zuerst geimpft worden, idealerweise ja schon Februar, März. Und wir können eben sagen, der Impfschutz lässt nach. Nach etwa 6 Monaten. Der ist nicht weg, aber er lässt nach. Vor allem lässt er nach, dass man das Virus übertragen kann und also andere anstecken kann. Und deswegen sagt eben die STIKO, diese sollten zuerst geboostert werden. Ich glaube auch, dass das in der Kommunikation bei der STIKO nicht so optimal gelaufen ist in den vergangenen 1,5 Jahren, weil die oft unterschätzt hat, was aus so Schlagzeilen wird und man immer ganze Texte von ihr lesen muss, die auch nicht immer so einfach formuliert sind und so klug formuliert waren. Das glaube ich schon. Aber die STIKO sagt in erster Linie eben, bei den Impfungen über 70 ist das besonders wichtig. Und da hat sie auch recht. Trotzdem entsteht halt jetzt eben dieser verheerende Eindruck, den wir versuchen können, nur aufzuklären.
Okay, ich will jetzt trotzdem die STIKO nicht so einfach aus der Verantwortung nehmen. Die STIKO war ja immer sehr zurückhaltend, immer sehr spät mit ihren Empfehlungen. Stichwort Boosterimpfung oder auch die Impfung von 12- bis 16-Jährigen, haben wir auch drüber gesprochen. Martin, erinnere ich mich noch dran hier im Podcast.
Richtig, ja.
Um am Ende dann aber tatsächlich doch das zu empfehlen, was in vielen anderen Ländern längst gemacht wird und was auch die deutschen Gesundheitsminister schon längst empfohlen haben. Aber eben auf der anderen Seite haben wir ganz viele Ärzte und sogar Impfzentren, die sich strikt an die STIKO-Empfehlungen halten. Muss man da nicht konstatieren, in normalen Zeiten, wenn es beispielsweise um die ausgewogene Entscheidung beispielsweise für eine Masernimpfung geht. Da ist die STIKO super. In Pandemiezeiten allerdings, wo es ja wirklich um Schnelligkeit geht, ist die STIKO in der Art, wie sie arbeitet, ist ja auch noch ein ehrenamtliches Gremium, das diese Last schultert sozusagen, doch eher Teil des Problems als Teil der Lösung.
Ich würde jetzt nicht ganz so weit gehen wie du, weil ich glaube, gerade in der ersten Phase, wo wir zu wenig Impfstoff hatten, war das schon wichtig. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir hatten ja lange Zeit nicht die Möglichkeit, dass jeder sich impfen kann. Und da hat die STIKO eben einen Plan erarbeitet. Und das ist genau auch ihr Job. Und ich glaube, das ist wichtig, weil da war das eben in einem unabhängigen Expertengremium aufgehoben. Jetzt in dieser Phase, da gebe ich dir recht, da ist es, glaube ich, wirklich ein Problem, dass da zu viele Stimmen unterwegs sind und dass keiner mehr auseinanderhält. Und dadurch am Ende immer der Eindruck entsteht zu sagen, ja, entweder ich brauche es nicht oder bei mir ist es nicht sinnvoll oder nicht sicher. Und das ist eben falsch. Und da hast du recht, da würde ich dir recht geben, da hat die STIKO in der Kommunikation ein Problem. Weniger aus wissenschaftlicher Sicht, aber in der Kommunikation ganz sicher.
Also diese kommunikative Uneinheitlichkeit zwischen STIKO auf der einen Seite und Gesundheitsminister auf der anderen Seite, die das Vertrauen eher gemindert hat, obwohl dieses STIKO ja eigentlich eher Vertrauen, das ist ja immer das große Argument gewesen, herstellen soll.
Da würde ich dir absolut recht geben. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eben das Problem, weil das dann natürlich so angekommen ist. Der eine sagt, also Jens Spahn, der Gesundheitsminister, sagt, alle sollen sich boostern. Die STIKO sagt, naja, ab 70. Andere Wissenschaftler haben dann schon gesagt, ab 60 wäre es sinnvoll. Und da entsteht aber, glaube ich, eben genau dieser Eindruck, den du
hast. Ja, und jetzt sagen sie ab 18 auf einmal. Ja, hätten sie ja theoretisch auch schon sagen können.
Hätten sie sagen können. Ja. Gleichzeitig muss man natürlich auch wieder dazu sagen, die STIKO ist ja auch ein Teil dieses ganzen Ensembles. Und die STIKO hat womöglich auch ein Stück weit bewogen zu sagen, wir sehen ja jetzt, wie das mit den Boosterimpfungen funktioniert. Ich sage mal, nicht so wirklich gut, weil man auf die Idee kommt, die Impfzentren zuzumachen, wenn die niedergelassenen Ärzte bzw. ihre Vertreter über Monate schreien, ja, das machen natürlich die Hausärzte, um dann zu merken, huch, jetzt wollen sich alle boostern lassen, das klappt irgendwie nicht, jetzt brauchen wir doch Impfzentren. Auch das hat die STIKO womöglich bewogen, eben zu sagen, ja, erstmal die Alten und dann alle. Aber trotzdem, ich will jetzt hier nicht der Verteidiger der STIKO sein, weil ich gebe dir recht, das ist tatsächlich, glaube ich, gerade in dieser Hochzeit der Pandemie wirklich als auch ein Problem gewesen in der Boosterimpfung.
Nein, du bist ja auch nicht eingekauft als der Verteidiger und du warst auch nicht der Verteidiger, sondern du bist der ausgewogene Wissenschaftsredakteur mit der Gesamtdraufsicht. Deswegen bist du ja hier.
Ich versuch's.
Und du hast ja jetzt auch schon einen anderen Player fallen gelassen, nämlich die niedergelassenen Ärzte bzw. deren Vertreterorganisation.
Ja, absolut.
Welche Rolle spielen die?
Ja, die Vertreterorganisationen verspielen eine verheerende Rolle. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung
Andreas
aus
Gassen.
Meiner Sicht jedenfalls. Andreas Gassen ist der Chef, der seit 1,5 Jahren, und das ist erstmal sein Job, für die Lobby eintritt, für die niedergelassenen Ärzte. Die, wenn uns jemand zuhört, sie müssen mir nicht mailen. Ich habe großen Respekt vor den einzelnen Hausärzten, die und vor allem vor den Schwestern, die da an den Telefonen sitzen, wo die Menschen sagen, bitte, bitte einen Impftermin und die Leute zu nichts anderem kommen. Aber diese Vertretung hat auch anderthalb Jahre dafür gesorgt, dass natürlich das eigene Klientel diese Impfungen möglichst machen soll. Wir tun in Deutschland ja gerne so, als müsste man dafür 6 Jahre Medizin studiert haben. Das ist natürlich nicht so. Das machen viele andere Länder anders. Da gibt es einfach auch Lobbyinteressen. Das
ich habe mir mal eine Tollwutimpfung in Costa Rica in der Apotheke geben lassen, beispielsweise.
Ja, in anderen Ländern wird natürlich in Apotheken auch geimpft. Übrigens auch bei uns ist es ja in der Hausarztpraxis nicht so, dass das unbedingt der Hausarzt macht, sondern in der Regel eine Schwester, und die ist dafür auch absolut qualifiziert, das zu tun. Aber da gibt es eben auch Interessen, die damit reinspielen, und die zurückzustellen in einer Pandemie ist zumindest in dieser Organisation, in dieser Vertretung der niedergelassenen Ärzte aus meiner Sicht auch nicht funktioniert. Und das fand ich interessant, weil Lothar Wieler, der Chef des RKI, kein Mann, der sonst eigentlich so sich zu Emotionen hinreißt, ja diese Woche auch wirklich sehr emotional wurde und gesagt hat, das muss aufhören. Jeder Mann und Maus, der impfen kann, muss jetzt impfen. Und das finde ich schon bemerkenswert oder auch ehrlich gesagt ein Stück weit erschreckend, dass wir in einem Land mit so guter medizinischer Versorgung, mit so vielen Ärzten im Vergleich, mit so vielen Möglichkeiten und so viel Geld vor allem auch, wirklich nach anderthalb Jahren, das frage ich mich manchmal, anscheinend nicht so viel gelernt haben.
Gut, kommen wir dann direkt mal zur Politik. Ist ja das eine, was Andreas Gassen sagt, als Lobbyist der niedergelassenen Ärzte. Und es ist das andere, was die Politik, was die Gesundheitsminister, die ja natürlich von vielen Menschen Informationen bekommen, die sie dann bündeln zu einer Entscheidung, was die dann am Ende machen. Welche Fehler haben Jens Spahn und Co. gemacht?
Also ich glaube, dass ein ganz großes Problem war, dass wir Wahlkampf hatten. Das hat sicherlich, kam das zu einem guten Zeitpunkt, wo, glaube ich, keine Partei in irgendeiner Form jemandem zu nahe treten wollte. Also zum Beispiel eben Diskussionen früher zu führen, wie gehen wir eigentlich mit den Menschen um, die sich nicht impfen lassen wollen. Eine Impfpflicht, die will weiterhin für allgemein, so wie ich das wahrnehme, niemand haben. Aber es gibt ja jetzt so Regeln zu sagen, wir führen 2G ein. Also wir beschränken für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, den Zugang zum öffentlichen Leben oder sagen, sie müssen genesen sein. Also diese Diskussion führen wir jetzt erst. Wieder sehr, sehr, sehr spät. Das ist, glaube ich, etwas, was ich interessant finde. Und deswegen würde ich insgesamt sagen, ist es für mich in der Politik so ein weiterhin reagiert man, als statt mal ein wenig zu agieren. Und das finde ich, kompliziert. Und wenn ich das noch kurz sagen kann, wir sind auch, finde ich, gerade in so einer merkwürdigen Zeit. Also wir haben ja noch eine Regierung, die im Amt ist, die aber anscheinend im Moment so sagt, naja, wir sind es eigentlich nur noch geschäftsführend. Das macht ja demnächst diese Ampel. Mhm. Diese Ampel hat sich aber jetzt noch nicht in irgendeiner Form wählen oder ist noch nicht im Amt. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, keiner will im Moment diese Themen angehen, weil die jetzt unangenehm sind.
Wer es, Martin, auch vergeigt hat, kann man so sagen, ganz ohne Wahlkampf übrigens, ist Österreich. Da sind die Inzidenzen noch viel höher, noch viel besorgniserregender, die Situation, als bei uns. Die haben jetzt tatsächlich die Notbremse gezogen. Lockdown für alle ab Montag und, ganz spannend, ab 1. Februar gilt eine allgemeine Impfpflicht, was man auch nicht wollte. Wofür sich hier in Deutschland noch alle Politiker drücken, du hast es gerade gesagt. Wird es über kurz oder lang darauf hinauslaufen, dass wir auch über eine Impfpflicht reden? Machen wir sowieso schon, aber dass sie dann tatsächlich auch kommt?
Ich persönlich glaube das weiterhin nicht, dass das so ist. Und ich persönlich halte das auch nicht für sinnvoll. Das hat bei mir jetzt persönlich was damit zu tun, weil ich eben wirklich glaube, man muss Menschen überzeugen, etwas zu machen, und kann sie nicht zu einer Behandlung, so sinnvoll die ist. Und bei der Impfung stellt sich die Frage nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Es ist sehr viel sinnvoller, als das Risiko einer Erkrankung einzugehen. Punkt. Das ist einfach so. Das kann man auch nicht wegdiskutieren, das kann man anders empfinden, aber man kann es nicht wegdiskutieren. Trotzdem glaube ich persönlich, dass man Menschen versuchen muss zu überzeugen, weil wir eben ein Recht haben, auch falsche Entscheidungen zu treffen, wenn es um unsere Gesundheit geht. Ich persönlich glaube nicht, dass das in Deutschland so kommen wird, auch mit unserer Geschichte. Wie schwierig das war bei den Masern, wo es ja so eine Art Impfpflicht gibt, für Kinder zumindest, hat man gesehen. Und ehrlich gesagt frage ich mich da auch, ob sich ein Politiker das traut, weil alle anderthalb Jahre ja gesagt haben, es kommt auf keinen Fall. Das wäre auch ein unglaublicher Vertrauensverlust, glaube ich, in die Politik, den man nicht vergessen
darf. Sagt man immer so, eine ganz satte Mehrheit ist für die Impfpflicht jetzt. in Deutschland.
Ja, also ich sage jetzt auch nicht irgendwie, es wird nie kommen. Also so die Glaskugel habe ich nicht. Es ist tatsächlich so mein Eindruck, okay, dass das eher nicht passieren wird. Und ehrlich gesagt ist auch die Frage zu sagen, also wir führen eine Impfpflicht ein, wie kontrollieren wir das denn? Das ist kein Argument. Also man kann ja nicht sagen, irgendwie nur weil wir es nicht kontrollieren wollen, machen wir es nicht. Aber was hat es praktisch für Auswirkungen, wenn ich sozusagen nochmal praktisch betrachte? Da habe ich große Zweifel, dass es tatsächlich was bringt. Weil ich glaube, es wird Menschen geben, die einfach trotzdem sagen, ich mache es nicht.
Wäre im Prinzip sowas am Ende wahrscheinlich praktisch sowas wie noch ein noch etwas härteres 2G letztendlich?
Ja, weil, wahrscheinlich. Ja, also wahrscheinlich, ne, wäre es im Grunde,
dass man sozusagen ausgeschlossen wird, ne, mit bezogen auf diese Impfpflicht eben. Ja. Ein Punkt, ein Schlenker will ich noch machen, einen letzten. Und das ist die Zulassung in Europa, die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur. Wir schicken alle unsere Kinder seit Wochen in die Infektionshölle. Also zumindest die jetzt Kinder im schulpflichtigen Alter unter 12 haben. Ich kann meine Tochter als Beispiel jetzt mal hierher nehmen, die ist in der 5. Klasse. Da gibt es gerade 3 positive Fälle, 6 Kinder sind in Quarantäne und es gibt im Prinzip keine Chance, dem zu entrinnen. Niemand zweifelt daran, dass die EMA demnächst, nächste Woche wohl, grünes Licht für Kinderimpfung von 5 bis 11 geben wird. In den USA gibt es das schon seit mehreren Wochen. Jetzt kann man natürlich sagen, dafür ist die Zulassung viel besser, die wir hier in Europa erlassen, weil das eine bedingte Zulassung ist und keine Notfallzulassung. Wurde ja auch schon vor einem Jahr bei der allgemeinen Zulassung gesagt. Hilft nur keinem.
Das hilft keinem, aber ich glaube, wir haben eben in Europa und wir sind in Deutschland da ja nicht allein, dass es bei uns Menschen gibt, die skeptisch sind, was Impfungen angehen. Und ich glaube, wenn die EMA jetzt auch noch von ihren Standards abweichen würde, das wird ja immer behauptet, das stimmt ja nicht. Ich versuche das auch seit anderthalb Jahren gebetsmühlenartig zu erklären und bestimmte Menschen wollen mir das nicht glauben, aber die EMA hat bei den Zulassungen die Standards eingehalten, die sie auch sonst einhält und das halte ich auch für absolut richtig. Da finde ich tatsächlich, ist es okay, wenn das 2-3 Wochen länger dauert. Das Problem ist ja nicht dadurch entstanden, sondern durch die Fehler, über die wir jetzt so ein bisschen im Vorfeld gesprochen haben. Ich glaube, dass das die EMA wirklich richtig prüft, konsequent prüft und dann man eben wirklich auch sagen kann, dieser Impfstoff ist zugelassen und er ist sicher, weil er sicher überprüft wurde. Das halte ich schon für extrem wichtig.
Martin, das war mal ein Rundumschlag. Vielen Dank für diesen Überblick.
Sehr gerne.
In Katar wird an diesem Sonntag eine Premiere gefeiert. Zum ersten Mal findet dort ein Formel-1-Rennen statt. Mein erster Gedanke: erstaunlich, dass das erst jetzt passiert, denn in den letzten 10, 15 Jahren hat das kleine Emirat so ziemlich jedes sportliche Großereignis beherbergt, das es gibt, mit Ausnahme der Olympischen Spiele vielleicht. Dafür flossen im Gegenzug meist viele, viele Petrodollars bzw. Gasdollars in die Kassen des jeweiligen Sportverbandes. Und wie es der Zufall so will, ist am Sonntag auch der Stichtag für das größte Sportevent der Welt. Genau ein Jahr später ist nämlich Anpfiff für die Fußball-WM im Winter. Was bezweckt Katar eigentlich damit? Mein Kollege Matthias Friebe aus der Sportredaktion hat mir diese Frage beantwortet.
Man nennt es mit dem Fachbegriff Sportswashing, also man will sich ein besseres Image geben, dadurch, dass man die glitzernden und funkelnden Bilder präsentieren kann. Wir haben es bei der Fußball-EM diskutiert, als die Spiele in Baku in Aserbaidschan ausgerichtet wurden beispielsweise.
Wo ja auch ein Formel-1-Rennen stattfindet, by the way.
Genau, wo auch ein Formel-1-Rennen stattfindet. Ja. Man will also mit Hilfe der tollen und hochglanzproduzierten Bilder, mit Hilfe der tollen Stadien, die es da gibt und mit hoffentlich auch aus ihrer Sicht Fans, die sich begeistern lassen von der Atmosphäre und den Gegebenheiten dort, dafür sorgen, dass man positive Schlagzeilen schreibt und dass der Blick der Welt und der Öffentlichkeit auf das Land sich viel mehr auf solche Bilder richtet als auf die Probleme, auf die schwierige Situation beispielsweise der Menschenrechte.
Tja, und daran kann man schon allein sehen, nichts wird seit 10 Jahren in der Fußballwelt kontroverser diskutiert als eben dieses Ereignis, diese Fußball-WM in Katar. Kannst du uns noch mal kurz in Erinnerung rufen, wie es überhaupt dazu kam, dass diese Weltmeisterschaft nach Katar vergeben worden ist?
Ja, das war ein denkwürdiger Abend, würde ich sagen, im Dezember 2010. Da wurde auf einer Sitzung des FIFA-Exekutivkomitees, also der FIFA-Regierung, kann man sagen, damals noch unter Sepp Blatter, dem damaligen Präsidenten, an einem Nachmittag oder Abend gleich die Vergabe von 2 Weltmeisterschaften organisiert, nämlich 2018 und 2022, in einem Rutsch und in einem Paket.
Hat es auch so noch nie gegeben, ne?
Ja. Hat so noch nie gegeben vorher. Ja. Inzwischen geht das ja auch anders. Und da waren, wie gesagt, nur die exklusivsten der exklusiven Fußballfunktionäre dabei. Gute 2 Dutzend, die da vor Ort waren. Und dann wurden innerhalb von wenigen Stunden sowohl die WM 2018 nach Russland vergeben und eben 2022 nach Katar. Durchaus gegen prominente andere Bewerbungen. Also 2018 waren beispielsweise Spanien und Portugal gemeinsam dabei und 2022 Australien oder auch die Vereinigten Staaten.
England, glaube ich, auch noch 2018, ne? Die sich große
Hoffnung gemacht. Genau, die sind aber relativ schnell ausgeschieden, haben ganz, ganz wenige Stimmen nur bekommen.
Erstaunlich. Stattdessen Russland. Und einer von den Fußballprominenten, wenn ich mich recht erinnere, der mitgewählt hat, das war der Kaiser, der Franzl.
Ja, Franz Beckenbauer war auch dabei, genau. Ja. Und diese Vergabe, die ist natürlich nicht nur wegen der Doppelvergabe und wegen der, ich würde mal sagen, aus Fußballtraditionsgründen überraschenden Ergebnisse bemerkenswert, sondern wir haben mittlerweile ziemlich erdrückende Beweise dafür, dass nicht nur einer der Funktionäre, die da saßen, gekauft wurden. Es gibt Filmaufnahmen, wie Stimmen angeboten wurden. Es gibt Verurteilungen und Anklagen in den USA. Manche der Funktionäre von damals sind inzwischen auch verstorben. Wir werden vielleicht manche Dinge auch nie bis ins letzte Detail klären können. Aber man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, diese WM ist, die Vergabe dieser WM ist zumindest mit Korruption begleitet worden.
Matthias, jetzt ist eine gekaufte Weltmeisterschaft ja, das eine. Ich würde mal sagen, Deutschland sitzt da auch ein kleines bisschen im Glashaus. Stichwort, ja,
kann man so sagen.
Stichwort Sommermärchen. Aber eine andere Frage ist natürlich, macht eine Weltmeisterschaft in Katar Sinn? Kommen wir doch einfach erstmal zur Habenseite. Was spricht eigentlich für eine Weltmeisterschaft in Katar? Gibt es überhaupt was, was dafür spricht?
Naja, es ist im Fußball ja viel so, dass es sich um die Wirtschaft dreht. Also die Sponsoren, die Fernsehrechte, da wird ja das ganz große Geld mit so einer Weltmeisterschaft verdient. Wir sind da ja im Milliardenbereich. Und die sehr finanzstarke Region da am Golf in der arabischen Welt, die ist natürlich für den Weltfußballverband wie für viele andere große Sportorganisationen natürlich äußerst lukrativ. Also das war eigentlich absehbar, dass über kurz oder lang in dieser Region mal was stattfinden wird. Wir haben das ja beispielsweise auch mit China bei den Olympischen Spielen so. Auch das ist ein ganz wichtiger Markt. Wir haben in Kürze die Winterspiele in Peking, die sicherlich auch aus wirtschaftlichen Erwägungen da stattfinden. Und deswegen, und auch weil man ja versucht, im Weltfußball inzwischen die Kontinente ein bisschen mehr im rollierenden System zu bedienen, was Weltmeisterschaften angeht, ist die arabische Welt, ist auch Asien natürlich ein Markt. Und alleine von diesen Daten macht da eine Weltmeisterschaft schon Sinn. Die Rahmenbedingungen, die korrupte Vergabe und alles das, was an Menschenrechtslage oder Lage der Arbeiter stattfindet, ist natürlich noch ein ganz anderes Thema. Mhm.
Großes Stichwort, das du schon genannt hast, die Menschenrechtslage. Vor allen Dingen die Lage der Arbeiter, die die vielen Stadien da auf sehr kleinem Raum bauen. Das muss man auch noch mal ganz kurz sagen. Das ist ja, Katar ist ja winzig klein und da werden jetzt wie viele Stadien hochgezogen?
So auf einem. Ja, es werden ja 8 Stadien hochgezogen. Ja. Hochmoderne Stadien sind auch deutlich vor dem Zeitplan, wie es nicht anders zu erwarten war. Und diese liegen alle innerhalb von einem Radius von 50 Kilometern. Man kann also binnen weniger Minuten alle Stadien erreichen. Wir hatten das genaue Gegenbeispiel vor 4 Jahren in Russland bei der Weltmeisterschaft. Da war innerhalb der 50 Kilometer kaum Moskau zu verlassen für die, die da unterwegs waren. Also das ist genau das Gegenteil. Innerhalb von ein paar Minuten wird man in allen Stadien sein. Ja.
Also um mal vielleicht noch was Positives zu nennen, so aus Fansicht, wenn man das ganze andere ausblenden kann, durchaus. Und wenn man es sich leisten kann, vor allem da hinzufliegen und da Zeit zu verbringen, durchaus sehr bequem. Kann man 3 Spiele an einem Tag sehen, so ungefähr.
Theoretisch. Ja, sind dann sogar, des Zeitplans wegen sind sogar 4 Spiele an einem Tag manchmal oder regelmäßig bei der Weltmeisterschaft. Das ist so, aber ich glaube, das ist kein Grund, der für diese Weltmeisterschaft spricht. Da müssen wir über andere Themen reden, nämlich zum Beispiel über voll klimatisierte Stadien, damit die Spieler und die Fans nicht kollabieren in der Hitze. Wir müssen über den Effekt für den Klimawandel reden und natürlich vor allem über die Lage der Menschenrechte und die vielen, vielen Menschen, die da gestorben sind. Denn auf diesen WM-Baustellen, die sind vielleicht das größte Fanal dieser WM, sind inzwischen 6.500 Bauarbeiter gestorben. Da muss man sich einfach vorstellen, wie viel Blut auch an den Stadien klebt. Und das wird dann doch, glaube ich, die Freude auch bei vielen Fans ein bisschen verleiden.
Wahnsinn, 6.000, über 6.000. Wer hat diese Zahlen erhoben?
Das sind Menschenrechtsorganisationen, die das hochrechnen und schätzen. Es gibt ja auch Berichte, das sind ja häufig Gastarbeiter, die aus anderen Ländern kommen. Das Beispiel Nepal wird immer genannt, aber auch viele aus anderen asiatischen und afrikanischen Ländern kommen dahin, weil sie im Vergleich zu ihren Lebensbedingungen zu Hause immer noch viel Geld verdienen. Es ist dennoch ein Hungerlohn und sehr harte Arbeit und die Arbeitsbedingungen sind tatsächlich katastrophal, menschenunwürdig und die 6.500 Toten sind da fast nur, wenn man das überhaupt sagen kann, in Anführungsstrichen nur die Spitze des Eisbergs, was die vielen anderen 100.000, die da arbeiten, erleiden müssen, ist dann nochmal ein tiefergehendes Kapitel.
Jetzt war ja durchaus eine berechtigte Hoffnung, gerade am Anfang, dass man gesagt hat, ja, die Menschenrechtslage, die ist nicht so gut, aber die Kataris geloben Besserung und möglicherweise führt diese Weltmeisterschaft und das permanente Licht der Öffentlichkeit, das permanente Scheinwerferlicht dazu, dass die Bedingungen verbessert werden. Ist das eingetreten?
Ein bisschen, ja, es ist tatsächlich eingetreten, aber längst nicht so, dass Menschenrechtsorganisationen zufrieden wären oder dass man einen wirklichen Fortschritt konstatieren könnte. Dieses berühmte Kafala-System, das ist ja das System, mit dem unter anderem auch die Arbeits- und Wirtschaftsverhältnisse geregelt werden, das ist abgeschafft worden in Katar, das ist ein Erfolg. FIFA-Präsident Infantino zum Beispiel hat auf einer Pressekonferenz verkündet, dass das der Gamechanger wäre, dass das Kafala-System abgeschafft ist. Der war übrigens jetzt vor wenigen Tagen nochmal da und hat sich Hochglanz fotografieren lassen im Finalstadion. Interessanterweise zusammen mit Jair Bolsonaro, dem brasilianischen Präsidenten. Die sind gemeinsam nach Katar geflogen, um so einen Promotermin ein Jahr vor der WM zu machen und nochmal zu zeigen, wie toll alles ist und wie toll man sich freuen kann auf das Turnier. Und Gianni Infantino ist der absolute Verfechter von jedem kleinen Fortschritt, den man da berichten kann oder den er vor allen Dingen berichten möchte. Aber Amnesty International beispielsweise hat vor wenigen Tagen erst noch gesagt, also es ist noch überhaupt kein Grund zur Beruhigung. Der Weg ist noch sehr weit, der da zu gehen ist und man kann immer noch viel Kritik üben und die Sorge ist immer noch groß um die Menschen, die da jetzt arbeiten.
Neben der vielen, vielen Kritik der Öffentlichkeit, aus der Öffentlichkeit, hat es ja auch immer mal wieder vereinzelte Kritik aus dem Profifußball herausgegeben an dieser Weltmeisterschaft. Gibt es eigentlich noch so etwas wie Widerstand wirklich gegen diese Weltmeisterschaft?
Widerstand im Sinne von Boykott jetzt nicht. Da war ja das prominenteste Beispiel Norwegen. Die hatten ja im vergangenen Sommer sogar darüber abgestimmt im Fußballverband, ob sie die Weltmeisterschaft boykottieren würden, eben wegen der Situation vor Ort. Das ist dann aber nicht dazu gekommen. Es gibt Protestkundgebungen, auch die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ja entsprechende T-Shirts vor WM-Qualifikationsspielen getragen. Es gibt mit Sicherheit noch weitere Veranstaltungen und Überlegungen, da werden die Mannschaften sich auch was überlegen müssen. Auch der DFB wird da nicht drum rumkommen, sich da noch zu positionieren, prominent und häufig auch. Aber ein Widerstand, dass man sagt, diese Weltmeisterschaft wird nicht stattfinden oder die berühmten Teams werden da nicht hinfahren, der ist eigentlich nicht zu erkennen. Ganz im Gegenteil, jetzt laufen ja gerade die letzten Qualifikationsspiele und wir haben ja die ersten 12 durchaus prominenten Namen, die sich qualifiziert haben, eben mit Deutschland oder Brasilien oder Argentinien.
Könnte es daran liegen, dass Katar ja nicht nur die Fußball-WM als singuläres Ereignis an Land gezogen hat, sondern ja doch viel Geld in den gesamten Weltfußball steckt? Paris Saint-Germain beispielsweise, ne, ist das größte Beispiel. Wo überall steckt katarisches Geld?
Ja, wenn du Paris ansprichst, dann muss man auch einen Namen sagen. Das ist der Präsident von Paris, Nasser El-Khelaifi. Dem gehört auch einer der bekanntesten Fernsehsender, beIN Sports, oder da ist er CEO zumindest. Der ist mittlerweile der Chef der Europäischen Spitzenclubvereinigung, wo auch zum Beispiel Bayern München drin ist oder Juventus Turin. Bayern München ist auch ein gutes Beispiel, auch da steckt katarisches Geld drin, Qatar Airways ist auch da der Sponsor. Da gibt es allerdings Widerstand im Fanlager, wir hatten erst vor wenigen Tagen einen Banner mit deutlicher Kritik daran und am Donnerstag ist ja auch Mitgliederversammlung beim FC Bayern und da wird gerade hinter den Kulissen heftig über einen Antrag eines Fanvertreters gerungen, der beantragen möchte, dass der FC Bayern aus jeglichem Qatar-Sponsoring aussteigt, was natürlich finanziell ein Drama für die Bayern wäre. Aber da ist schon inzwischen ein Bewusstsein da, gerade auch in der aktiven Fanszene, dass sich da das katarische Geld viele Kanäle und Quellen schon gesucht hat und der europäische Fußball ja eigentlich kaum auch ohne katarisches Geld auskommt. Auch bei der EM im letzten Sommer war Qatar Airways einer der Hauptsponsoren.
Interessant, dass selbst der FC Bayern auf das Geld aus Katar angewiesen ist. Glaubt man ja gar nicht, wenn man das so hört. Matthias, was ich mich noch frage, die Strategie von Katar hast du ja gerade erläutert. Sportswashing hast du das genannt. Also das eigene Image mit Sportereignissen, mit Fußball aufzupolieren. Aber so wie in Katar läuft es ja im Prinzip überall in jedem Ölemirat, mehr oder weniger. Aber die mit Abstand schlechteste Presse bekommt eben Katar wegen der Aufmerksamkeit durch diese ganzen Sportgroßereignisse. Zuvor das natürlich die Fußball-WM. Geht die Strategie nicht nach hinten los?
Könnte man denken. Ich glaube aber, dass sie aus ihrer Sicht überhaupt nicht nach hinten losgeht, denn wir sind jetzt immer noch ein Jahr davor und bei vielen Sportereignissen war im Vorfeld viel Kritik da. Gut, Katar ist nochmal eine andere Preislage, da ist die Kritik schon massiv und sie kommt ja auch von der ganzen Welt. Dennoch wird ja dann in einem Jahr Fußball gespielt. Und Fernsehsender auf der ganzen Welt sind ja auch vertraglich dazu verpflichtet, diese Spiele live und in voller Länge zu zeigen, weil sie eben die Rechte erworben haben. Da kommt man auch nicht raus aus den Verträgen.
Und vor allem genau so mit einfach den Bildern, wie Katar sie möchte, ne? Und die FIFA.
Genau, mit den Bildern, die von der FIFA produziert werden. Die ARD beispielsweise hat schon angekündigt, möglichst viele eigene Kameras mitnehmen zu wollen und auch viel hinter den Kulissen und neben dem Platz zeigen zu wollen, was, glaube ich, auch wichtig und richtig ist. Dennoch, diese Spiele werden so gezeigt werden. Wir werden das WM-Finale haben. Wie hoch die Einschaltquote in Deutschland ist, weiß ich nicht. Dennoch werden wir da zwei prominente Mannschaften spielen sehen, den goldenen WM-Pokal, Feuerwerk, Lametta, in HD produzierte Bilder. Und da wird der Sport schon im Mittelpunkt stehen. Und wenn man dann toll gelegene Stadien, architektonisch vielleicht sogar einen Hingucker sieht, dann wird zu dem Zeitpunkt, wo die WM läuft, schon ein großer Fokus darauf sein, wie toll dieses Turnier auch organisiert ist und was da sportlich gewesen ist. Und dann fängt dann auch sozusagen an, die Rechnung zurückzuzahlen, weil natürlich auch hinter den Kulissen mit Sponsorenverträgen, mit politischen und wirtschaftlichen Absprachen da noch eine ganze Menge mehr läuft und eben von diesen Bildern toll begleitet wird bei so einer Weltmeisterschaft.
Und am Ende gucken wir doch alle zu und fiebern mit der deutschen Nationalmannschaft mit. Vielen Dank, Matthias.
Gerne.
Das war's für heute. Ich wünsche ein schönes Wochenende, trotz der eher düsteren Aussichten in puncto Corona. Schreiben Sie uns gerne dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May und habe es als schon lange Geimpfter auch schon lange nicht mehr gesagt. Aber ich denke, so langsam kann man diese Verabschiedung wieder aus dem Hut hervorholen. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.